Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil der Buchvorstellung Südkaukasus 20 Jahre Unabhängigkeit. Wir möchten jetzt mit einem Podium fortsetzen, was im ersten Teil durch die Worte von Alexander Kallweit und durch die Einführung von Gernot Erler und die Buchpräsentation von Matthias Jubelius bereits begonnen wurde. Und wir möchten die hervorragende Gelegenheit nutzen, auch fünf Autoren, ausschließlich Männer, wie ich feststelle, fünf Autoren des Buches hier oben auf dem Podium zu begrüßen. Ich möchte Ihnen das Podium ganz kurz vorstellen und dann werden wir mit etwas Verspätung, aber die Kaffeepause zu verkürzen, wäre auf jeden Fall die schlechtere Variante gewesen. Wir werden vielleicht nach hinten hin etwas überziehen dürfen, werden wir dann in die Diskussion einsteigen. Ich stelle Ihnen vor, von mir aus gesehen, von Ihnen rechts nach links, von Ihnen von links nach rechts, Herr Baris Navasardian. Er ist Journalist und Experte seit mehr als 30 Jahren im Beruf. Seit 1995 leitet er den Presseclub von Jerewan, der eine der führenden Nichtregierungsorganisationen im postsowjetischen Armenien ist. Herr Navasardian ist außerdem seit 2009 auch Mitglied der Steuerungsgruppe des Zivilgesellschaftlichen Forums im Rahmen der östlichen Partnerschaft der Europäischen Union. Neben ihm Herr Archil Gegeschidze. Er ist promoviert in Sozialgeographie, außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter, früher Chefberater des Präsidenten, derzeit Senior Fellow bei der Georgischen Stiftung für strategische und internationale Studien. Direkt zu meiner rechten Seite Arif Yunusov. Er hat im Fach Geschichte promoviert. Er ist Abteilungsleiter für Konflikte und Migration des Instituts für Frieden und Demokratie in Aserbaidschan. Er ist außerdem Autor der bemerkenswerten Zahl von 250 Publikationen zu verschiedenen Aspekten der Zeitgeschichte Aserbaidschans und des südlichen Kaukasus, darunter 6 Monographien. Zu meiner linken Seite, sicherlich vielen bekannt, Uwe Halbach. Er ist Wissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, dort in der Abteilung Russland GUS, also Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem postsowjetischen Raum und ist dort insbesondere beschäftigt mit der Frage des Nation Building und mit regionalen Konflikten und mit der Frage des politischen Einflusses des Islam. Last but not least, bereits erwähnt, Dr. Dieter Boden. Er ist Diplomat im Ruhestand, so darf man das wohl sagen. Er hat sehr viele Jahre Erfahrung in Russland, Osteuropa und im Kaukasus. Seine letzte Dienststation war die des Botschafters Deutschlands bei der OSZE in Wien. Von 2002 bis 2005. Davor war er, das ist auch schon erwähnt worden, leitend bei der OSZE-Mission in Georgien 1995-96 und insbesondere auch als Sondergesandter des Generalsekretärs der Vereinten Nationen in Georgien. Und zuletzt war er 2007-2008 außerdem noch Teil einer Beobachtermission der OSZE für die Präsidentschaftswahlen in Georgien. Mein Name ist Sascha Götz. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag im Hauptberuf, im Büro von dem ehemaligen Staatsminister für Europa, Günter Gloser. Hier vor allen Dingen aber in der ehrenamtlichen Funktion sozusagen als Leiter des Gesprächsforums moekompetenz.de. Das ist eine Internetseite, wo Gespräche über Mittelost- und Südosteuropa als Tondokumente dokumentiert werden und aus diesem Grunde bin ich gebeten worden, auch die heutige Diskussion hier zu leiten. Ich beginne ganz der Reihe nach, wie im Programm abgedruckt, mit Herrn Navasardian. Herr Navasardian, Sie haben in Ihrem Beitrag nach meinem Eindruck wirklich ein recht düsteres Bild von der politischen und wirtschaftlichen Situation in Armenien gezeichnet. Sie führen, auch das ist schon erwähnt worden, die wirtschaftliche und die politische Stagnation auf den informellen Charakter des politischen Systems zurück. Damit ist gemeint, dass, wie Sie ausführen, jedwede Führung des Landes, egal wer gerade Präsident ist, auf die unbedingte Unterstützung von bestimmten Kreisen, von bestimmten Personen und Netzwerken angewiesen ist. Und diese Netzwerke, diese informellen Netzwerke, sichern sich einen Löwenanteil der ohnehin geringen Ressourcen des Landes und behindern damit nicht nur ausländische Direktinvestitionen, sondern insgesamt sowohl die politische Entwicklung hin zu einer Demokratie, das ist dann eben immer nur ein scheindemokratischer Prozess, sondern eben auch die wirtschaftliche Entwicklung. Ich würde Sie gerne fragen, die armenische Geschichte der letzten 20 Jahre war ja doch recht wechselvoll, auch im politischen Bereich. Wieso konnte sich dieses System der Patronage, könnte man sagen, so stabil halten? Also was ist der stabilisierende Faktor darin? Und da wir ja auch aufgefordert worden sind, nicht nur Schatten zu beschreiben, sondern auch nach dem Licht der Hoffnung zu suchen, was sind die Faktoren, die Ihnen besonders Hoffnung machen für Ihr Land?
Thank you very much for your question. First of all, I will probably be able only in a very short time to present the schematic picture of what was described very properly by the chair. And you know the details are always in the devil is always in the details. But anyway, schematically, I would say that the former history of independent Armenia, the 20 years that passed, could be divided into two stages. The first stage I would call state building and chaotic democracy, when, let's say, new political elite announced that they are building a new nation state, and there were not many, of course, dedicated to democracy people, even among this new political elite, since we had inheritance of 70 years of Soviet Union, and we could not have dominating democratic-minded people in the new government, of course. And their idea was that the broader public understands nothing in how the state should be built, and so we are those who are carrying the mission, and we do not need any democracy, any democratic institutions, but chaotically certain democratic institutions appeared in Armenia. The first parliament of Armenia was, of course, quite diverse politically and quite interesting political debates took place there. Media was developed in the early 90s as a really democratic institution. But later on, the concept of governance that the new government could use was the one very similar to Soviet Union. And independently of each other's two Azerbaijani authors and myself, in our contributions, we compared the president's administration in Armenia and in Azerbaijan to the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union. So the role in the governance system of the president's offices, president's administrations, were very much similar. But the difference with the Soviet model was that we needed to have elections. In Soviet Union, you know, the elections were formal, while in new realities we could not just have one candidate for every place in the representative body. And in the mid-90s it became clear that without support from people who we call neighborhood bosses, it is translated in Armenia that way. Later they transformed into the status of oligarchs and the kind of neo-feudals, as they were fully controlling the situation in the areas, in the specific areas of economy and in the territories. And of course, controlling the situation, these people were the only ones who could ensure success in the elections. So beginning from mid and late 90s, the political elite, the ruling elite, understood that without support of the population, and they didn't have that support because they didn't care about it, as I explained in the very beginning, they had to rely on support of these neo-feudals. And, of course, in exchange, later they had to a certain extent to serve the interests of that specific group. the private interests of that specific group. And it kind of became a political hostage of those who we call oligarchs. And now we are facing probably the third change, the first stage of political development of independent Armenia, but probably I will describe it later when there will be questions about hopes and our expectations. Of course, we have those. And as you know, one of another contributors from Armenia wrote in his piece, he started it with the words of Prime Minister of China of Mao Zedong times, Zhou Enlai, when Zhou Enlai was asked what he thinks about French Revolution. He said, it is very early to judge about it. So the same we can say about the situation in Armenia and in other South Caucasus countries, because we have quite dynamic developments, and developments not only in changing faces, but also developments in developing and changing the systems. And that is what we expect and what we wish now. Thank you.
Vielen Dank, nicht nur für die kritische Analyse, sondern auch für den Funken der Hoffnung, den Sie am Ende noch gegeben haben. Schauen wir jetzt nach Georgien. Wir gehen ein Land nach dem anderen ab. Wir werden nachher in der Diskussion aber auch noch über die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern zu sprechen haben. Herr Dr. Gegeschidze, Georgien ist zumindest ein Teil der letzten 20 Jahre. Matthias Rubelius hat das eben schon gesagt, mindestens von 2003 bis 2007 mindestens eine Art Musterschüler gewesen in Sachen Demokratie und Verwestlichung, eine klare Orientierung an den westlichen Werten und auch das Streben nach einer Mitgliedschaft in EU und NATO, was also wirklich einen Unterschied auch zu den beiden Nachbarländern ausmacht. Sie haben das bestätigt und trotzdem haben Sie harsche Kritik an Ihrem Land geübt. Sie stellen autoritäre Tendenzen fest. Sie stellen fest, dass die Rechtsprechung eher ein Teil der Präsidialadministration ist, zumindest unter starkem Einfluss der Exekutive ist. Sie stellen fest, dass es Unfähigkeit gibt zur gewaltfreien Lösung der territorialen Konflikte. Auch das ist mehrmals schon angesprochen worden. Wo sehen Sie für die nächsten Jahre denn die größten Gefahren und auch die größten Potenziale für die Entwicklung Ihres Landes?
Thank you, Mr. Chairman. I would like first to greet this great and distinguished audience. I'm second time in recent 2 years here. I see some familiar faces, although very few, but still. Addressing the questions you posed, indeed, the Rose Revolution was associated with the great hopes, both domestically and, of course, internationally. And the expectations were very high. Indeed, many people would believe that these expectations in due course would be met. But as life has shown, the challenges that Georgia and the government faced were so serious that these expectations, unfortunately, were not met fully. And indeed, there are harsh criticism, not only necessarily from the domestic opposition forces or a sizable part of the electorate in Georgia, but also from the international government, your government in particular, or international organizations. And this pertains mostly to the democratic transformation of Georgia. Indeed, we've been hearing advice or remarks about the expediency of advancing or speeding up the strengthening of democratic institutions such as judiciary, such as the media, the very relationship between the ruling party and the opposition parties, And of course, one of the major focus of these advices and remarks are about on election process, which has always been in Georgia a problematic, and especially against the backdrop of the upcoming 2012 and 2013 elections, both of the parliament and of the presidency, which is seen to be a serious test for Georgia, and we still need to prove that at last we are able to learn and on the past mistakes and the wrong decisions, and this time to really have first ever in Georgia's history simultaneously free, fair, and competitive elections. At times, previous elections have been either free or not competitive, or competitive but not free. But we never had the elections where all these three major elements and criteria were met. So this time, Georgia really does have a serious challenge. So that to prove that it is capable of becoming, and righteously ambitious of becoming, established the democracy. Well, coming to the last part of your question, what are the hindrances and or those hopes which could make us feel optimistic? The hindrances are is that democratic transformation, in particular electoral democracy, has always been a hostage of three major things in Georgia throughout the years of independence, not necessarily in the recent years. This is the search, constant search of new identity, identity versus Russia. Or identity domestically, who we are. Are we a multinational country? Are we a unilateral country? Are we a country only for Georgians or for other minorities? So these issues which fueled further the ethnic conflicts which have been mentioned here, this is one of the major factors why our democracy suffered. The second is security. We really did need a physical security in order to survive through the years of the 90s and now the 21st century, and the last war in 2008 showed that Georgia's physical security is far from being secured. We are in a security limbo at this point. We are not a member of NATO. Our relationship with our Western partners, the United States or European countries, do not provide for us hard security, and our own defense capabilities are inadequate. So we are in security limbo, and this, of course, sometimes is used as a pretext by the government to slow down the democratic transformation related reforms. And power struggle, which is last but not least factor. Power struggle has always been accompanying the political process in Georgia, starting from toppling down the first president in early 90s, and constant strive of the incumbent political forces to retain power, to seek re-election every time Georgia is going to have public elections votes. This is also something which is seen as a hindrance to the democratic transformation, because the more democracy, the deeper democracy, for example, the freer media or the freer judiciary are seen by the incumbents as a loosening of the ground and instruments for them to retain the power. So these have been always in place in Georgia, and this is why democracy has always been suffering with these factors. But as it comes to the hopes, and I'm finishing my intervention, luckily Georgia lacks the factors which would deter additional democratic transformation, such as natural resource wealth, or an autonomous military, or blood or marriage-based clans, or ethnic party politics. Instead, it has high literacy rates and Western orientation. These are the advantages which, if properly used, then Georgia could navigate properly towards established and Western-style democracy. Thank you.
Ja, vielen Dank, Dr. Gegeschietze, mit der Bitte um eine kurze zweite Antwort, vielleicht, wenn ich nachfragen darf. Sie haben gesagt, Georgien muss noch beweisen, dass es freie und faire Wahlen geben kann. Was ist denn Ihre Erwartung? Was ist Ihre Einschätzung als Experte jenseits dieser Forderung und dieser Feststellung, der ich sicherlich zustimmen kann? Was ist Ihre Einschätzung, wenn Sie wetten müssten, zum Beispiel, wenn Sie Ihr Geld darauf setzen müssten, welche Art der Wahlen erwarten wir in Georgien? Also, ich möchte Sie nicht in Schwierigkeiten bringen, aber das würde mich interessieren, was Sie denken.
Mr. Chairman, this is a million-dollar question, so it's something which I'm trying to find myself the question. And as an ordinary Georgian, I think that any normal Georgian would wish these days that we really do need these kind of elections. And Georgia, by genetics and by their social historic psychology, we are optimists. Although there is a saying that pessimists are well-informed optimists. Since I am optimist, I may not be well-informed enough to give the exact answer to your question, but given the recent dynamics in Georgia, as you might know, there is much debate on the new phenomenon which is related to the to the name of Ivanishvili. If he is able to participate in the political process, then I'm sure there will be a competition. Otherwise, everybody would agree that the results of the upcoming elections would be very easily predictable, given the vast difference between the incumbent ruling elite and the opposition parties, which are very disunited and very weak these days. So I think that most Georgians are welcoming the appearance of the new figure in Georgian politics, although there are some legal problems related with his citizenship. But in any case, if he takes part in this political process, this would, of course, benefit the very health of Georgian political process. Thank you.
Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Kommen wir jetzt nach Aserbaidschan. Herr Dr. Yunusov, Aserbaidschan unterscheidet sich ja nicht nur durch seinen fast märchenhaften Rohstoffreichtum von den beiden Nachbarstaaten, sondern vor allen Dingen ist Aserbaidschan auch das einzige islamische Land neben zwei Nachbarn, die eine uralte christliche Tradition haben und sich schon deswegen stark unterscheiden. Dieser islamische Charakter des Landes schien am Anfang der Transformation, am Anfang der Unabhängigkeit, erstmal in der sowjetischen Tradition folgend, keinerlei Rolle zu spielen. Nachdem die Opposition, die weltliche Opposition, könnte man sagen, aber in den letzten Jahren effektiv unterdrückt worden ist, hat der Islam ein bisschen in diese Rolle hineingefunden und ist, die Moscheen sind zu einer Art Sammelbecken von verschiedenen oppositionellen Interessen auch geworden. Das ist ja in vielen Ländern so. Und in diesem Jahr kommt ja außerdem noch das Vorbild der arabischen Revolten hinzu, die in effektiver Art und Weise auch Diktaturen gestürzt haben in Tunesien, in Ägypten, auch in Libyen und in Syrien sehen wir diese Revolten noch fortdauern auf blutigste Art und Weise. Wie wirkt denn dieses Vorbild der arabischen Revolution auf die Menschen? Wie müssen wir uns die islamische oder islamistische Opposition in Aserbaidschan vorstellen? Und was empfinden die Menschen, wenn sie die Nachrichten aus Ägypten, aus Tunesien oder jetzt auch aus Syrien hören?
Thank you very much, Mr. Chairman. It's very interesting questions. Yes, it's true that one side situation in Azerbaijan, like in Georgia and first in Armenia, and when I listen my colleagues from Armenia about situation in Armenia, it's the same picture. In Azerbaijan also, our ruling party, New Azerbaijan Party, it's a former communist party, changed on the name, alphabet from Kirill to Latin, but same situation. Only one big difference. As we say, role of his political Islam factor in Azerbaijan. That's why in Azerbaijan, political groups divided into three groups: pro-Western groups, pro-Russia, and pro-Islamic groups. It's true that situation in Azerbaijan with Islamic factor really changed. One example: in 2004, by support of Ebert Foundation, I published a book about Islam in Azerbaijan. Again, thank you very much for this support. But this time, many people in Azerbaijan and in European countries say to me that it's not interesting topic for us, Islam, questions, situation with Islam. But now, I listen only all questions, main part of questions, only with Islam. Why today Islam factor play a big role? The people of Azerbaijan put big trust in Western value during the first decade, first period after the collapse of the Soviet Union. Pro-Western political forces dominated in political arena in Azerbaijan. Islam was regarded as a factor of cultural and religious identity. Public rejected its political role. Situation started to change in 2003 when Ilham Aliyev came to power. He cracked down on dissent targeting, first of all, the pro-Western oriented parties, secular in substance. By early 2006, these forces were completely smashed. And until this year, until 2011, in Azerbaijan, public got no news on actions of traditional secular opposition, which had played a main public role in our country. The smash of the secular pro-Western opposition led to political vacuum from 2006. And swiftly filled by adherents of political Islam. Today, mosques in Azerbaijan began functioning as sort of political clubs in the circumstances of de facto ongoing prohibition of rallies and any assemblies of citizens for political and other reasons. Many of the orderly adherents of secular opposition, First Popular Front or Musavat Party, disappointed in Western values, abandoned and joined or supported of Islamists. The Fargoin brought change to public climate in Azerbaijan from 2006 and subsequently approach to religious and political Islam. If, for example, before the Islamic factor had not played a role in Azerbaijan, now it advanced. If before Azerbaijan had kept aloof from the geopolitical confrontation between West and Islamic world, now Azerbaijan society reacted increasingly painfully to Islamic related events around the globe. Today, protest actions against policy of first US and Israel in Middle East went now common in Azerbaijan before had even to assume. Today it's early if we say about the Islamic revolution or Arabian revolution. We must say that it's early to speculate about the political chances for Islamic radicals in Azerbaijan because I must say it about the official statistics in Azerbaijan. Officially, around the 96, our population is Muslim. And 65 is Shia. Another is Sunni. But in reality, only around the 20% of this 96 is really believers Muslim. Only 20%. The rest affiliates itself with Muslim, but not absorbed or know of Islam rights. Some, in reality, are atheists. being the fact that secular, the majority of so-called Muslim does not favor politicization of Islam. And we must say about the role of this 20% of Muslim. Another side, out of this 20%, the radical are quite few, maximum 2 or 3%. At last, Azerbaijani Islamists are split into three groups. First, it's Shia group linked with Iran. Second, Sunni groups linked with Arab country, it's Salafi or sometimes it's Wahhabi. And third, Sunni group linked with Turkey or Nurci groups. These groups are not united, and this factor speaks against the possibility of any Islamic revolution in Azerbaijan. And today it's not impossible, but only today. Another side, we must say that in future, the active involvement of Muslims in action of other political forces in Azerbaijan cannot be excluded. That's why we must say about the future role of this factor in Azerbaijan, in our political sphere.
Vielen Dank für diese Einschätzung, die Rolle des Islam und vielleicht auch später noch in der Diskussion die Rolle der Türkei, dabei vielleicht auch islamische Opposition oder islamische Demokratie zu unterstützen, wie die Türkei das ja in den arabischen Ländern auch getan hat. Dazu werden wir vielleicht nachher noch zurückkommen. Zuerst aber nochmal weiter im Text. Herr Dr. Halbach sitzt links neben mir. Sie haben in Ihrem Artikel, nachdem wir jetzt aus der Region drei Stimmen gehört haben und überhaupt auch in Ihrer Forschungs- und Beratungstätigkeit der letzten 20 Jahre sehr intensiv sich mit der Rolle des Kaukasus und der Rolle der Europäischen Union im Kaukasus beschäftigt. Es ist im ersten Teil der Veranstaltung mehrmals angesprochen worden und auch Sie kommen im Ausblick am Ende Ihres Artikels zu diesem Ergebnis. Das Engagement der Europäischen Union ist gewachsen, war in der ersten Hälfte dieser 20 Jahre eigentlich kaum existent, ist stärker geworden, aber immer noch ungenügend gemessen an der Komplikation der Konflikte dort und auch der europäischen Interessen, die ja doch in dieser Region bestehen. Meine Frage ist, was müsste denn passieren, damit die Europäische Union endlich ein angemessenes Engagement in dieser Region zeigt?
Ja, danke schön. Ich glaube, wir hatten mehrmals in den vorhergehenden Podium das Stichwort Erkenntnisgewinnung. Wie steht es da eigentlich aus? Ich habe mich mit meinem Beitrag beschäftigt, vor allem mit der Frage, wie ist der Kaukasus in die Wahrnehmung Europas eingetreten, nach der Auflösung der Sowjetunion. Und ganz zu Beginn war es sicherlich so, dass da so gut wie gar keine Erkenntnis war. Der Kaukasus war terra incognita in der Wendezeit. Vor 1988 hat selbst in den Kreisen der Sowjetologen kaum jemand etwas über einen Karabach-Konflikt, ungelöst hat eines Karabach-Konfliktes gewusst. Vor 1991 hat kaum jemand in Europa etwas über ein Gebiet namens Südossetien gewusst. Vor 1994 hat auch kaum jemand irgendwas von Tschetschenen und ihrem Verhältnis zu Russland gewusst, wenn wir mal den Blick jetzt über den Südkaukasus erweitern, hin auf den Nordkaukasus. Da war eigentlich so gut wie gar kein Erkenntnisgewinn. Und dabei stellte diese Region damals schon große Herausforderungen. Es war von den Abschnitten des postsowjetischen Raumes derjenige, der am stärksten Konflikt verwickelt war, einer der komplexesten Regionen. Und diese Region hat dann der europäischen Öffentlichkeit, auch der deutschen, gerade der deutschen Öffentlichkeit, wo so gut wie gar keine Kaukasusforschung in Deutschland bestand damals, abverlangt, zuvor weitgehend unbekannte Gebietsbezeichnungen und Ethnonyme zur Kenntnis zu nehmen. Man könnte diese Lektion fast mit dem Schillerwort umschreiben, wer zählt die Völker, nennt die Namen. Und diese Lektion wurde weitgehend vermittelt durch Gewaltereignisse. Das war das große Problem. Es wurde weitgehend vermittelt durch Gewaltereignisse, sodass dieser Kaukasus von vornherein als eine Konfliktregion ins Bewusstsein Europas trat, was nicht ganz fair ist, denn der Kaukasus ist mehr als nur eine Konfliktregion, weit mehr als nur eine Konfliktregion. Von Anfang an war also die Wahrnehmung dieser Region konfliktbezogen. Und dann hat sich nach dieser weitgehenden Unbekanntheit der Region relativ schnell ein geopolitisches Getöse erhoben über diese Region. Beginnend mit 1994, dem ersten Erdölabkommen, dem ersten Transitabkommen über Erdöl mit Aserbaidschan, ganz schnell diese Region sehr schnell geopolitisiert. Sodass man sagen kann, die Wahrnehmung dieser Region pendelte zwischen zwei Polen. Einerseits der totalen Unterbelichtung und dann teilweise einer partiellen, grellen Überbelichtung von einzelnen Aspekten, die dann geopolitisiert wurden. Dieser ganzen Entwicklung stand Europa ziemlich hilflos gegenüber. Europa wollte nicht eintreten in dieses New Great Game, das hier zitiert wurde, das teilweise auch herbeigeschwätzt wurde. Man hielt sich zurück, man unterstützte diese Region. Europa wurde sehr schnell zum größten Geber in der Region. Schon im ersten nachsowjetischen Jahrzehnt war es der größte Geber in dieser Region. Aber man hielt sich mit sicherheitspolitischen Stellungnahmen, man zeigte nicht Flagge in dieser Region. Und das hat sich dann in etwa geändert. Die Durchbruchjahre, die Umbruchjahre waren dann 2003. In der Tat, das wurde auch schon erwähnt. Mit der Ausgestaltung von neuen Instrumenten, die dann für die Annäherung an diese Region relevant wurden, der Ernennung eines EU-Sonderrepräsentanten für diese Region, dann kam die europäische Sicherheitsstrategie von 2003 aus der Feder Javier Solanas, die damals war der Südkaukasus noch nicht in der Nachbarschaftspolitik eingeschlossen. Solana machte dann einen deutlichen Hinweis auf diese Region und sagte, die kann nicht irgendwo da so am Rande Europas liegen, sondern da müssen wir genauer hingucken. Dann 2004 mit der Aufnahme der Region in die europäische Nachbarschaftspolitik und dann entwickelten sich die Instrumente gegenüber dieser Region. Dann kam 2008 natürlich nochmal ein ganz besonderes Umbruchjahr, ein ganz besonderes Jahr, die Georgien-Krise. Und da hat eigentlich bei allem, was man über die EU sagen kann, über die Abwesenheit der EU bislang sagen kann, in der Tat in der Georgienkrise 2008 war die EU der sichtbarste internationale Akteur. Was die Vermittlung von Waffenstillstandsabkommen betrifft, was dann die Anberaumung einer Monitoring-Mission betrifft, die sehr wichtig, bis auf den heutigen Tag sehr wichtig ist für Georgien, die EUMM. Was die Mobilisierung von Finanzhilfen damals in dieser Krise für Georgien betrifft und was die Anberaumung, Berufung einer Erkundungsmission, eben der Tagliavini-Kommission für die Analyse der Kriegsursachen betrifft. Also da war Europa wirklich zum ersten Mal auch in diesem sicherheitspolitischen Bereich sichtbar. Es war die erste wirklich sicherheitspolitische Mission der EU, im Kaukasus, während zur gleichen Zeit schon 10 EU-Missionen in Afrika, einer etwas ferner gelegenen Region, stattgefunden haben und 4 im westlichen Balkan stattgefunden haben. Zuvor gab es nur eine einzige Mission im Rahmen der GASP, das war die einjährige Mission EUS Temis in Georgien, die Justizorgane beraten hat, die in Justizorganen mit Georgien zusammengearbeitet hat. Es hat sich also verdichtet, aber es bleiben nach wie vor deutliche Herausforderungen, sicherheitspolitische, auf die die EU bislang eben auch noch keine Antworten hat. Die EU ist im Karabach-Konflikt fast abwesend, so gut wie abwesend. Sie überlässt die Mediation einer anderen Organisation, der OSZE, hält sich weitgehend zurück im Karabach-Konflikt, obwohl der Konflikt vielleicht im Moment der am stärksten herausfordernde unter den ungelösten Konflikten des postsowjetischen Raumes ist, weitaus stärker als Transnistrien, wo sich die EU darauf jetzt fixiert hat, im Meseburger Prozess, nicht, dass man den mal erst den zunächst mal löst. Die zweite Herausforderung sind Zielkonflikte, etwa zwischen normativer Außenpolitik in Bezug auf Demokratisierung und Energiepartnerschaft. Hier wird Aserbaidschan zu einer Herausforderung, möglicherweise zu einem Fall von doppeltem Standard. Nicht, mit einer sehr starken Fixierung zurzeit auf Energiepartnerschaft in einem Land, das wirklich Herausforderungen stellt, was Demokratisierung und Beachtung von Menschenrechten evoziert. Dann steht ein Problem aus, natürlich die Auseinandersetzung mit Russland. Im Kaukasus werden wir mit allen Schritten, die wir machen, irgendwo uns in Beziehung setzen zu Russland. Und da müssen wir zwischen zwei Polen balancieren. Sicherlich ist die Konfrontation mit Russland keine richtige Politik, Aber umgekehrt ist auch eine Politik, die immer nur auf Russland schielt und danach fragt, ob Russland das passt, was man da macht, eben auch eine verfehlte Politik. Wir müssen da auch sehen, wie Russland selber im Kaukasus positioniert ist, nämlich auf die denkbar fragwürdigste Weise. Russland beansprucht im Südkaukasus Einfluss und Ordnungsmacht. Hat das nach dem Vorgehen in Georgien zuletzt jetzt demonstriert durch eine intensivierte diplomatische Politik im Karabach-Konflikt. Auf der anderen Seite hat Russland ausgesprochen eingeschränkte Gestaltungsmacht in seinem eigenen Kaukasus, im Nordkaukasus. Jetzt müssen wir mal den Blick auch auf diese Region richten, wo in der Tat eine Gewaltdiffusion mittlerweile weit über Tschetschenien hinausgeht. Die Position Russlands ist also, Russland nimmt sich mit Südossetien und Abchasien neue Protektorate zur Brust, denen es Sicherheit und Staatlichkeit gewährleisten will, ist aber nicht in der Lage, eigenen Föderationssubjekten wie Dagestan auch nur ein Minimum an Good Governance und Sicherheit zu gewährleisten. Also wir haben uns mit einem Russland auseinanderzusetzen, dessen Position im Kaukasus selber sehr, sehr, sehr widersprüchlich ist. Das sind die wesentlichen Voraussetzungen, denen müssen wir nachkommen. Als ein Problem oder eine Sache, der wir nachgehen sollten, würde ich nennen, in der Tat eine Strategie des Engagement without Recognition gegenüber den sogenannten de facto Staaten oder Sezessionsgebilden. Wir sollten Abchasien nicht ausschließliche Anlehnung an Russland überlassen, sondern sollten da eine Politik der Annäherung ohne bei gleichzeitiger Anerkennung der territorialen Integrität Georgiens ausloten, wie das möglich ist. Ich weiß nicht, ob es im Karabach-Konflikt möglich sein wird, aber es sind in der Tat etliche Herausforderungen da, die wir noch zu beantworten haben.
Vielen Dank für diesen Rundumschlag und vor allen Dingen am Anfang auch, als Sie berichtet haben, wie unbekannt die Region eigentlich auch unter Fachleuten, unter Sowjetologen war. Ein bisschen ein Dank auch für den Einblick in die Werkstatt der Politikberatung, denn Sie waren ja auch, glaube ich, schon in Ebenhausen bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Nein, noch nicht? Wir waren beim Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche Studien, was dann mit der Stiftung Wissenschaft und Politik fusioniert wurde. Wir wollen jetzt nochmal einen Einblick in die Werkstatt eines Diplomaten nehmen, denn wir haben ja mit Dr. Boden jemanden, der nicht nur wie einen originären Einblick als Beobachter geben kann, sondern ist ja auch selber Akteur gewesen. Deswegen meine Frage an Sie, wie geht das denn vor sich, dass man als Repräsentant einer internationalen, multilateralen Organisation in ein solches Gebiet mit krisenhaften Konflikten, zum Teil sogenannten gefrorenen Konflikten geht? Wie verschafft man sich die Glaubwürdigkeit und wie geht man ganz konkret vor, um dort tatsächlich einem Verhandlungsprozess auf die Sprünge zu helfen, der ja ohne Hilfe von außen, wie die Geschichte immer wieder gezeigt hat, ganz schlecht in Gang kommt?
Ja, vielen Dank. Ich schreibe in einem Buch über die Konflikte nach wie vor, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt für das Verständnis der gesamten Region. Ja, und habe mich damit, wenn Sie so wollen, handwerklich befasst im Rahmen von zwei internationalen Organisationen, und zwar vor Ort. Wie geht das vor sich? Ich kann Ihnen versichern, es gibt nichts in der Art einer diplomatischen Allzweck-Wunderwaffe, die man da einsetzt, sondern auch kein Patentrezept für jede Lage, sondern es ist ein fließender Prozess. Im Wesentlichen gründet der sich auf eben natürlich zu jedem Zeitpunkt auf das Studium der ganz konkreten Lage, auf natürlich auch auf das Studium der Konfliktursachen, auf das Studium der Konfliktbeteiligten. Die wechseln nämlich im Laufe der Zeit nicht selten. Und darauf baut man sich das dann sozusagen die Strategie zur Verhandlung. Und noch dazu kommt natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Das ist die Erziehung zum Kompromiss. Und das ist schwierig im Kaukasus, denn Kompromiss ist da quasi ein Schimpfwort. Das heißt, wer Kompromisse akzeptiert, der zeigt Schwäche. Das ist nicht etwa die Einstellung nachgeben zu einem gewissen, zum jetzigen Zeitpunkt, bringt Vorteil auf die lange Sicht, sondern wenn du nachgibst, lässt du dich oder machst du dich erkennbar als Schwächling. Also hier diese sozusagen Erziehungsarbeit, es ist eine solche, gegenüber den Konfliktparteien, ist ein wesentlicher Teil dieses Handwerks gewesen und wird es auch weiterhin, denke ich, sein. Wir haben heute eine Lage, die ist für Verhandlungen schwieriger denn je zuvor. Da ist dieses Bruchjahr 2008, es ist ja darüber schon gesprochen worden, was also völlig neue Fakten geschaffen hat. Das Schlimmste, was nachwirkt, auch psychologisch, ist die Relegitimierung von Gewalt zur Lösung von Konflikten. Wir hatten ja bis 2008 das Einvernehmen unter den Verhandlungspartnern und Konfliktparteien. Eigentlich die einzige einvernehmliche Position, Gewalt muss ausscheiden von der Lösung der Frage. Und da haben wir natürlich jetzt dieses Jahr 2008 mit dem Krieg, der alles umgestürzt hat, der bisherige Verhandlungsformate vernichtet hat, der die schwierige und mühsame Vertrauensarbeit, die wir geführt haben, über ja, fast zwei Jahrzehnte bis dahin, wieder zerstört hat. Was kann man also in einer solchen Lage überhaupt sinnvollerweise weiter tun? Die Frage wird ja oft gestellt. Natürlich, Untätigkeit ist kein Rezept. Und Untätigkeit würde heißen, man friert wieder ein mit dem vollen Risiko dessen, was wir hatten, dass dann plötzlich eben wieder ein Knall kommt. Und das heißt, die Zeit, auch die jetzige Zeit, muss genutzt werden zu Arbeit an diesen Konflikten, zu Verständnisbildung ist ein ganz wichtiger Punkt, denn die Parteien mögen sich unversöhnlicher denn je gegenüberstehen, aber es gibt ja doch einen Restbestand an gemeinsamen Interessen. Zum Beispiel grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Man braucht nur auf die Karte zu gucken und man sieht, dieses Südossetien ist ohne Zusammenarbeit ganz konkreter Art mit dem Rest Georgien nicht lebensfähig, sondern wird immer ein Protektorat, das Wort fiel, Russlands bleiben. Das gilt auch für sämtliche Infrastrukturen. Ob das Verkehr ist, ob das Energie ist, ob das Wasserwirtschaft ist, all dieses führt nach Georgien hinein und nicht über den Kaukasuskamm nach Russland, nach Nordossetien. Es gibt Interessen bei Minderheiten und man sollte nicht vergessen, es gibt eine bedeutende ossetische Minderheit nach wie vor in Georgien. Und zwar zum Beispiel im Osten, in Kachetien, gibt es geschlossene ossetische Siedlungen. Es gibt solche Siedlungen auch an anderer Stelle. Es gibt eine relativ große Kolonie von Osseten noch in Tbilisi. Und auf der anderen Seite gibt es eine georgische Minderheit im Süden von Abchasien, eine sehr bedeutende, von etlichen 10.000 im Gali-Gebiet. Also hier sind Fragen, die natürlich auch für die Zukunft die Parteien verbinden müssen. Sie müssen da gemeinsame Lösungen in irgendeiner Weise finden. Das Gleiche gilt auch für ganz praktische andere Fragen, Bildung. Und die Universität von Tiflis war die klassische Ausbildungsstätte von ganz Georgien. Sämtliche Materialien zur abchasischen Geschichte sind dort. Das gilt ebenfalls für Dinge wie zum Beispiel Gesundheitswesen. Krankenhäuser in Georgien sind in der Regel besser als das, was sie in Abchasien oder schon gar in Ossetien haben. Also hier ist eine Vielzahl an Gebieten, wo es Anknüpfungspunkte praktischer Art gibt. Man braucht Gesprächsforen, die man schaffen müsste, um jetzt zunächst einmal die Dialogbereitschaft und die Dialogfähigkeit zwischen den Parteien wiederherzustellen, denn das ist nicht vorhanden im Augenblick. Es gibt die Genfer Gespräche, 17 Runden praktisch ohne ein Ergebnis. Und es gibt eben keine anderen Verhandlungs- oder Dialogforen, wo man über praktische Fragen sprechen kann. Und natürlich gilt es auch für die Wiederherstellung eines vollen Dialogs mit Russland. Man wird hin und wieder verdächtigt, man sei russophil, wenn man diese These aufstellt. Aber wie will man eine wie will man eine Lösung des georgisch-abchasischen, ossetischen Konflikts finden, ohne irgendeine Einbeziehung auch eines georgisch-russischen direkten Dialogs? Also hier gilt es auf jeden Fall auch für die nächste Zeit vielleicht eine andere Linie zu finden. Ja, und es gibt ganz konkrete Gebiete, wo auch jetzt schon etwas praktisch getan werden könnte, nämlich die humanitären Fragen. Die sind leider auch völlig stagnierend im Augenblick, weil man zum Beispiel ja auch den meisten Organisationen noch nicht einmal den Zutritt zu diesen Gebieten Südossetien oder Abchasien einräumt. Aber es gibt eine Menge humanitärer Fragen, die man da, mit denen man da zu tun bekäme. Es gibt Fragen der Kriegsfolge. Wir haben uns damals, vor 10 Jahren war das, mit der Frage beschäftigt, Umbettung von Gräbern von Georgien nach Georgien eben und umgekehrt auch einige Abchasen von dort nach Abchasien. Das ist bis heute ein völlig ungeregeltes Problem. Anerkennung der Traumata, die auf den Krieg zurückgehen. Das heißt, man darf ja doch sich nicht der Illusion hingeben, wenn die Russen von einem Tag zum anderen dort abzögen, dass dann eitel Harmonie wäre. Es gibt Vertrauensprobleme. Diese Ethnien haben schwere Traumata von den Kriegen, die gewesen sind. Es braucht Vertrauensbildung. Und hier wäre zum Beispiel auch eine georgische Geste sicherlich mal angezeigt. Nicht? Das gilt für die Fragen wie, was haben wir selber für Fehler gemacht? Bei den Kriegen zum Beispiel. Eingestehen eigener Fehler. Auch konkrete Wiedergutmachung von Dingen, die eben Georgien verschuldet hat. Ich erwähnte zum Beispiel die Frage der Universitäten. Georgien hat bei der Besetzung Suchumi das abchasische Nationalarchiv niedergebrannt. Sämtliche Dokumente zur abchasischen Geschichte sind da vernichtet worden. Aber es gibt zum großen Teil eben Duplikate oder Kopien in Tiflis. Man könnte da mit einer großzügigen Geste sehr viel Vertrauen bilden. Überhaupt, also es geht um Vertrauensbildung, um den Abbau von Feindbildern, um nur in dieser Atmosphäre lassen sich dann die sogenannten großen Fragen lösen, da die Statusfrage natürlich, was wird insgesamt politisch aus diesen Gebieten? Man kann nicht der Meinung sein, mit der Unabhängigkeitserklärung ist das Problem gelöst. Man sieht es an den Spannungen, die nach wie vor ja da bestehen. Das ist nicht das letzte Wort der Sache. Aber was kommt, ist schwer vorherzusagen. Es ist erst einmal auf eine lange Zeit verschoben, eine Lösung dieser Statusfrage. Ja, und das ist eigentlich das, was ich im Augenblick zu dem Thema sagen kann. Vertrauensbildung jedenfalls im Augenblick im Vordergrund an praktischen Dingen, die also Konfliktregelung betreffen.
Ja, vielen Dank. Sicherlich, wie Sie gesagt haben, keine Wunderwaffe der Diplomatie und der Krisenbewältigung, aber eben eine notwendige Voraussetzung. Vertrauensbildende Maßnahmen, Verständnisbildung, wie Sie gesagt haben, und das Ganze eben nicht nur auf der höchsten politischen oder diplomatischen Ebene, wie bei den Genfer Gesprächen, sondern auch konkret, was die sozialen und humanitären Probleme vor Ort angeht. Ich würde, bevor wir dann nochmal nach Armenien und Aserbaidschan kommen, gerne Herrn G.G. Schietze nochmal die Frage weitergeben. Diese Vertrauensbildung auf der Graswurzelebene, ist das denkbar? Ist das etwas, was die georgische Öffentlichkeit auch positiv aufnehmen würde, wenn welcher Politiker auch immer oder welche zivilgesellschaftliche Gruppe auch immer dort einen Vorstoß machen würde? Lasst uns eine Hand ausstrecken, lasst uns wenigstens miteinander reden, lasst uns wenigstens praktische Probleme lösen. Oder ist die öffentliche Diskussion verhärtet auf die Statusfrage und auf ganz grundsätzliche Positionen?
Thank you for this question. Before I answer immediately to this question, I would like to make one remark that the region and Georgia in particular is very much conflict prone, and everything revolves and spins around the conflicts, but life goes on and we need to develop And it was mentioned here that the situation is almost, I mean, frozen on new terms, and maybe even more solidly frozen than in the previous format before the war in 2008. So the solution of these conflicts, I would see sometime in the very, very distant future. But in the meantime, we need to live. We need to develop. Georgia, what Georgia needs, of course, Georgia needs to look for the ways out from this situation, I mean the conflicts, but not least, Georgia needs to rebrand itself as a country ambitious enough and capable enough to develop as a potent democracy, and indeed to really approach the Western community and Western standards. So in this regard, democratic transformation is more important than the search for the solution to the conflict, which, as I said, is something of a distant future. But in the meantime, what we need to do is, I agree with distinguished panelists here who argue for confidence building measures. What we see these days against the backdrop of the newly frozen situation is the mutual alienation between Georgians and Abkhaz, Georgians and South Ossetians, which is the most dangerous thing which is happening between these two once friendly peoples. And in case this mutual alienation crosses the critical point, so-called the no return point, then in the future it would make no sense to sit down and talk about some compromise and some common future. So first of all, we need to really stop this mutual alienation. In this regard, we really need a dialogue, which takes place, but we need critical mass of the activities, of the initiatives, the formats of this dialogue, which we don't have as of today. In the civil society, there is an increased understanding that, of course, by only peaceful means, these conflicts could and should be solved. And one of the bitter lessons of the 2008 is that there is no forced solution to these conflicts. So we need the dialogue. We need to really first come to terms on how to exist with the learn to live with the existing problem, which is about the status, which we agree that we disagree. We cannot agree on the status for decades to come, possibly. But in the meantime, we need to learn how to live with this problem so that to focus on the other no less important topics of the agenda of our development. And so we need to discuss politically non-sensitive issues, humanitarian-related, economic or trans-border trade-related issues. But again, the formats, existing formats, are not sufficient. And what is also alarming trend these days is that after the war 2008, the national projects of Abkhazia, which previously has been achieving so-called independence from Georgia, is changing these days. The newly sought national project of Abkhazia is to develop as an independent state, to get rid of corruption, to establish important institutions there. And with this, they are turning back to Georgians. They are not very much eager to have a substantial dialogue with the Georgians about some common settings and common future. So the only game changer here, I see, the West, the Western community. It was mentioned by Dr. Bowden that engagement is something very important. The well-known formula, non-recognition and engagement, works only halfway. Non-recognition part is well executed, well pursued, but as it comes to the engagement, then this very one word is not well articulated what it should mean on the ground in terms of EU policies. I think that if Europe comes up with a unified vision-based strategy on engagement, then it can change the situation on the ground. Because the existing formats of the dialogue, as I said, they are either very limited or not leading to the desired results. One needs more active and more vision-based strategy, which unfortunately is absent in Europe. Thank you.
Vielen Dank. Auch wenn das in der Form einer Forderung jetzt daherkam, ist es ja doch ein, wenn schon nicht ein hoffnungsvoller Ausblick, so doch ein Punkt, an dem gearbeitet werden kann, auch von Seiten Deutschlands und der Europäischen Union, in dem eben neben diese Nichtanerkennung eben auch ein substanzielles Engagement auch in den Gebieten und in Georgien im gesamten Südkaukasus eben daneben gestellt wird. Ich werde jetzt noch für eine Frage sowohl an Herrn Navazadjan als auch an Herrn Yunusov stellen. Danach werden wir dann in eine Runde eintreten, wo auch Sie Ihre Fragen an die Podiumsdiskutanten hier stellen können. Ich werde während die beiden Herren antworten auch schon Fragen da aufnehmen. Hier sind zwei Mikrofone im Saal, rechts und links, vorne an der Ecke. Ich würde Sie dann bitten, wenn ich Sie aufgerufen habe, nachher dann dorthin zu gehen, Ihren Namen zu sagen auch nochmal, wer Sie sind, von welcher Institution eventuell, falls Sie das haben. Und dann eine kurze Frage mit der Angabe, an wen Sie diese Frage richten, hier auf dem Podium dann auch zu stellen. Ich nehme dann gleich die Wortmeldungen auch schon auf. Aber zuerst tatsächlich, wie angekündigt, noch meine Frage. Wir befinden uns hier ja in der Friedrich-Ebert-Stiftung, eine Stiftung der sozialen Demokratie. Deswegen liegt mir der soziale Aspekt der Entwicklung im Südkaukasus eben auch am Herzen, ihn hier noch zu erwähnen. Da haben wir ja vollkommen unterschiedliche Voraussetzungen. Wir haben so eine Art Turboliberalismus in Georgien. Wir haben das Versprechen eines neuen Kuwaits in Aserbaidschan und wir haben in Armenien eben diese Patronagewirtschaft und diese starke Isolierung des Landes auch, die wirtschaftlich neben dem Erdbeben in den 90er Jahren auch sehr große soziale Probleme erzeugt hat. Wie ist denn neben den großen politischen Fragen, neben den ethnisch ungelösten Fragen, wie ist denn die soziale Situation angesichts dieser sehr unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Voraussetzungen? Was ist sozusagen der Mann auf der Straße oder auch nicht nur der Mann und die Frau auf der Straße in Baku und in Jerewan, sondern eben auch auf dem Lande? Wie viel von dem Reichtum, wie viel von der politischen Veränderung ist denn dort eigentlich angekommen bislang vielleicht? Herr Yunusov, wenn Sie in umgekehrter Reihenfolge beginnen wollen.
Thank you very much. When I listen to this kind of questions, I answer unit official answer. Sorry. Okay. Unit official answer or non-official or really answer, because officially by the propaganda of Azerbaijan authority, today Azerbaijan is a stable and prospering country, leader of our region, without any big social problems, and so and so. It's official opinion of Azerbaijan authorities, who says that each year Azerbaijan authority open new jobs. For example, last year we listened that around 700,000 for the last 5 years, Azerbaijan authority opened around 700,000 new jobs. But in reality, of course, situation is not good. Big questions that today Azerbaijan divided in two countries, as we say. First capital and other provinces. It's not same. And for example, around 2 million of Azeri citizens today are living and work in Russian Federation. It's illegal labor migration. If it says about stability situation in Azerbaijan, in the province first, it's a result of illegal labor migration of Azerbaijan citizens in Russian Federation, who sent money to families in provinces. That's why we must say about this factor, the role of Russia and role of migration process from Azerbaijan to Russia, a role of our migrants in Russian Federation. It's one side. Another side, people in Azerbaijan today don't believe Azerbaijan authority, but don't believe Azerbaijan secular and pro-Western opposition also. People don't believe and think that and don't believe West because think that for West only one factor play a role, our energy. And it's not opinion of orderly citizen. It's opinion of all our politics also. For example, now you know that about situation with Mr. Strasser. It's a reporter of Council of Europe on political prisoner in Azerbaijan and had big problems with the visa in Germany. And interesting that from 2001, Azerbaijan is part as member of the Council of Europe every year having the problem with political prisoners. But before, when Azerbaijan cooperate and work with the reporter from the Council of Europe without any question. But today's situation changed. And last year, the head of Azerbaijani delegations in Soviet Council of Europe, Parliament Assembly of Council of Europe, Samit Sidov, he says, Europe don't play for us big role. But we must know what's important for Europe, our gas and oil, or democratic reforms in Azerbaijan or situation with democracy. It's important for us, we must know, you need our resource, any resource for democracy. It's opinion, and it's official, openly says, on the press conference last year, chief of Azerbaijani delegation of PASE, Parliament Assembly. And of course, in Azerbaijan today, if it is about the social situation, main part of our population, don't agree with the policy of our government, but don't believe another political leaders in Azerbaijan, and the situation not good, if it says about social. And that's why I say about the role of Islam, because as I said before, in Azerbaijan, all political groups divided into three groups, pro-Western, pro-Russia, and pro-Islamic. Pro-Russia groups don't play from after the collapse of the Soviet Union any roles because Russia play for us a symbol one side of former Soviet Union and supporting Armenia on the Karabakh conflict. Around the 15 years, from 1991 till 2006, only pro-Western political party play a role and pro-Western values and ideology play a big role for our society. But now people say we don't need Russia. We don't need and don't believe the West, maybe Islam. Of course, one question, what kind of Islam? In Azerbaijan, people say not Iranian variant, maybe Turkish variant. Mm-hmm. Turkish variant of Islam today play a role for main part of our society, first for Azeri by origin, because we must say about the role of ethnic questions in Azerbaijan.
Vielen herzlichen Dank für diese Einschätzung. Herr Navazadjan, was sagen die Menschen in Armenien?
First of all, I would like to say that the resolution or solution of social problems are immediately and directly related with the destroying this oligarchic patronage system. And here I have to disagree a bit with my colleague Arif Yunusov, who said that the only difference between Armenia and Azerbaijan is the existence of Islamic factory in Azerbaijan. I would say that the very system of governance are different. In Azerbaijan, it's clearly authoritarian system, while in Armenia, it's not authoritarian system. It's a system which I would call a kind of oligarchic democracy, where the interests of many families have to be taken into account by the president and the executive power to be secured from the political point of view. And that is why I would say national interest or the interest of the authoritarian leader are playing a secondary role in comparison with private particular interests of many, many players, many important players. So, as I said, the solution of social problems could be seen through the destroying of this oligarchic system, and this is unavoidable, I would say, and that is our hope. That is, it is objectively unavoidable because Armenia as a state cannot sustain with the existing system, because the economy with oligarchic monopolistic system is inefficient, it's not competitive, and with a lack of natural resources, which Azerbaijan has, Azerbaijan can survive with the system as it has now because of oil and distributing these oil revenues among broader or more narrow circle of people to keep stability, political and other, and social. In Armenia, it is not possible. Especially that now the appetites of the oligarchs are growing, while the pieces of pie they could get is getting smaller and smaller. And this brings to certain contradictions and controversies and fightings between different clans. And so destroying the system is unavoidable here. Who will come instead and what they will bring with it? We see now that the main political line, maybe somehow hidden, is first to use Shevardnadze model in mid and late 90s, when the president of Georgia just brought new progressive, educated, Western-oriented people and replaced with them the former nomenklatura, the former political elite. And the second model, which has to be used after that, is, let's say, Putin-Saakashvili model, when the formal structure, the governmental structures, are replacing the influence of oligarchs, like the control over the country, over different spheres of the country life, of the national life, is controlled by chinovniks, by the bureaucrats, who are new faces. And here is the challenge, who these new, younger, more educated people are. Are they new generation of oligarchs who will do what Russian chinovniks are doing, like taking control over wealth of the country, taking control over economy, and pushing a former generation of oligarchs to UK or to the marginal parts of the national life? Or they are really people who are bringing the change? And this very much depends on who the West, the European countries, and USA, will choose as their partners in the country. Because we have both. We have real agents of change among this new generation, and we have those who are just more cynical, better educated, but still willing to become the only rulers and beneficiaries of the of the country, of its national resources. So if it is the first, if we will have real reforms in the country, if we will have competitive economy, I think there will be opening in terms of more investments in the country, of course, because, you know, Armenian diaspora still is quite rich, and if there is real competitive economy, the progressive circles of diaspora businessmen will come and do more for the country. Because now only those were allowed who were supporting the existing system. Well, we have many other people in the USA and Europe who could contribute to solution of economic problems, and with this only we can connect our expectations with the improvement of social life. Now the only way out for people who are suffering from social problems is leaving the country. So the migration is becoming huge problem for the Armenia on one hand, and on the other hand, migration is another factor that destroys the oligarchic system, because local consumers are those who ensure economic wealth of oligarchs. So somehow this migration also is, in this sense, it is said to say a positive factor for destroying the existing system, since we anyway hope that people will come back, but the system will be destroyed. And just one example maybe how the oligarchic system influenced negatively the social and economic life in Armenia. It is, by the way, this is more or less described by Aran Aranyan, who represented the economic situation in Armenia. This is that the oligarchic clans are mostly getting their revenues from imports. So their interest, especially 5-6 years ago, was in strengthening the national currency. Because for importers, it is better when national currency is stronger than, let's say, dollar or euro. And during 2-3 years, they managed to decrease the rate of dollar and euro towards Armenian dram to 40%. This was, of course, artificial, and since I said that the government was, in fact, serving the interests of oligarchs, the governmental politics, the policy of the national banks were to strengthen national currency. Although it went against Armenian national interest, against Armenian economic interest, but they had to do it. And this is one of the main problems of this oligarchic patronage system. And this, of course, brought to unemployment. This brought to reduction of national production. That is why we face the social problems we have now in migration. Thank you.
Ja, vielen Dank auch für diesen Einblick in das Leben und das Wirtschaften in Armenien. Sie haben in der Breite des Podiums gesehen, dass hier natürlich auch die Breite der Themen im Buch reflektiert wird. Deswegen konnten wir unterschiedlichste Aspekte nur anreißen. Sie haben jetzt die Gelegenheit, ich habe 10 Wortmeldungen registriert. Damit schließe ich auch schon die Rednerliste, weil ich auch nur hoffen kann, diese 10 gut durchzubringen. Ich würde Folgendes vorschlagen, damit alle, die sich gemeldet haben, noch kurz die Möglichkeit haben, etwas zu sagen, dass wir jeweils 5 an die Mikrofone bitten. Das war also erstmal 1 und 2 hier, dann 3 war dort, 4 ganz hier vorne, Markus Meckel, und noch Sie hier vorne, Nummer 5. Ja, wenn Sie vielleicht an die Mikrofone gehen können, rechts und links, und dann in der Reihenfolge, die ich genannt habe, vielleicht kurz Ihre Fragen stellen, sich, wie gesagt, auch kurz vorstellen und auch sagen, an wen Sie Ihre Fragen richten. Und dann werden wir hoffen, dass hier auf dem Podium auch alle so kurz antworten, dass wir auch die 2. 5 dann auch noch mit ans Mikrofon bekommen. Vielen Dank schon vorab für Ihre Fragen.
2 kurze Fragen. Die eine an Herrn G.G. Schitze, was die Lage in Georgien, die Verfassungsänderung angeht. Erwarten Sie, dass wir das Modell Djukanovic mit einer parlamentarischen Verfassung eben der Positionswechsel in die Rolle des Ministerpräsidenten im nächsten Jahr oder im darauffolgenden Jahr gewärtigen müssen. 2. Frage, wahrscheinlich an Herrn Halbach oder Herrn Boden. Wie können wir es erreichen, das Engagement der EU in der Region von Russland nicht mehr in den Kategorien eines Nullsummenspiels wahrgenommen wird, im Sinne von strategischer Rivalität und Einflusssphären Kampf?
Schönen guten Tag, mein Name ist Christoph Steves vom Wissenschaftszentrum Berlin, gleich nebenan. Ich hätte eine Frage zur Rolle des Irans. Wir haben gesprochen über die Europäische Union, Amerika und natürlich auch Russland. Als ich vor 10 Jahren viel Zeit verbracht habe im Kaukasus, war der Iran relativ aktiv in der Region, wurde auch mit relativ offenen Armen empfangen, weil er so als Honest Broker galt. Wo ist der Iran heute im Kaukasus?
Danke. An wen haben Sie die Frage gerichtet?
Wer sie am besten beantworten kann.
Walter Kaufmann, Heinrich-Böll-Stiftung. 2 Fragen, eine an Herrn Halbach. Herr Halbach, Sie sagten, die EU engagiere sich wesentlich mehr zu Transnistrien als zum Karabach-Konflikt, was in der Tat der Fall ist. Ich habe daraus einen gewissen tadelnden Unterton vernommen, in dem Sinne, Karabach droht zu eskalieren erneut, während Transnistrien ist ja eigentlich ganz ruhig. Ist das ein Kriterium für EU-Engagement oder wie sollte das bewertet werden, eher sich dort zu engagieren, wo die größte Gestaltungsmöglichkeit besteht oder dort, wo sozusagen die nächste Eskalation am wahrscheinlichsten ist? Das ist die eine Frage. Und an Archie Gigi-Schietze, Ihre Erfahrungen mit der Umsetzung der georgischen Modalities zum Engagement. Sie sagten ja, Non-Recognition existiert, Engagement eigentlich nicht. Wie realistisch ist aus Ihrer Sicht ein Engagement internationaler Organisationen, was den Kontakt zu den de facto Autoritäten zu vermeiden versucht?
Armen Martirosyan, Ambassador of Armenia. My question is to Mr. Gigishidze. Sir, your one comment perplexed me. You and surprised me. You mentioned that the Georgia and Georgians are in search for their identity, which I disagree, because I think that the Georgia is a nation with the very clear identity. And the question that you raised regarding this issue was next, that will Georgia stay as a multi-ethnic, multi-nation state or not? So would you please elaborate it? Because we know Georgia as an example where the different nations, national minorities, peacefully coexist, have been living together for centuries. And your question perplexed me. And my second question to Mr. Yunusov, as a specialist of Islam, we Armenians, and I'm telling it not as an ambassador, diplomat, but as a regular citizen, we don't consider Nagorno-Karabakh conflict as a confessional one. So although maybe being a very old conflict coming from the old centuries, it might have some religious roots then, but today it is not a confessional one, as we believe. What do you think, what is your opinion in Azerbaijan in this regard? I thank you.
Markus Meckel, ich war lange im Deutschen Bundestag und leite zurzeit eine Expertengruppe bei der DGAP zur östlichen Partnerschaft. Ich habe viele Fragen, aber ich begrenze mich auf zwei. Die erste, die EU hat ja jetzt wieder einen neuen Sonderbeauftragten für den südlichen Kaukasus. Und ich würde Herrn Boden und Herrn Halbach, aber vielleicht auch die anderen fragen, wissen Sie schon oder welche Ratschläge würden Sie ihm geben? Im Grunde, Herr Boden hat ja schon eine ganze Liste gemacht. Kennt der neue Sonderbeauftragte diese Liste, würde ich halt fast fragen. Beziehungsweise, wo glauben Sie, dass die Schwerpunkte liegen? Sollte die EU sich insbesondere auf die Konflikte stürzen und sagen, hier liegt unser Engagement für den Sonderbeauftragten? Oder sollte man die Fragen der allgemeinen Beziehung wirtschaftlich-politisch im Rahmen der östlichen Partnerschaft deutlich unterscheiden von der Frage der Konflikte? Das ist die eine Frage. Und die andere bezieht sich auf die Frage der östlichen Partnerschaft. Wir haben ja jetzt den Gipfel gehabt im September, vorher die Review der Kommission, die überhaupt der Nachbarschaftspolitik. Und dort hat die EU sehr viel gesprochen von der Konditionalität. Konditionalität hilft ja nur, wenn sie einigermaßen glaubwürdig ist. Und Herr Halbach hat sehr deutlich die Schwierigkeiten auch des Doppelstandards ausgesprochen. Also bei Belarus schauen wir auf die Demokratiefrage und die lassen wir bei Aserbaidschan wieder weg, sonst würden sie auf ein ähnliches Level kommen, während man dort dann eher und lieber die Energiepartnerschaft in den Vordergrund stellt. Welche Rolle sollte Konditionalität, was die Demokratiefrage anlangt, für die östliche Partnerschaft und für insbesondere für den südlichen Kaukasus bringen? Ist Demokratie mehr ein Ziel oder ist sie etwas, was man konditional auch für wirtschaftliche Kooperation voraussetzen soll?
Jetzt haben wir einen breiten Strauß an Fragen. Ich schlage vor, nicht den Fragern nach und nach nachzugehen, sondern das Podium von rechts nach links antworten zu lassen. Herr Navasadjan, meiner Ansicht nach gab es keine direkte Frage an Sie. Ist das richtig? Die allerletzte. Gut, vielleicht wollen Sie damit dann ganz kurz beginnen und dann gehen wir der Reihenfolge nach durch. Jeder hat ja mitgeschrieben und alle haben sicherlich eine Menge noch dazu zu sagen, aber bitte kurz.
I will start with this conditionality issue and the democracy concept developed during the Eastern Partnership Summit in Warsaw. I have to say that there are clearly two trends in the European Union. One, I would say, is political, another one, bureaucratic. The bureaucratic one is to happily live with what they have in the South Caucasus countries and other Eastern Partnership countries, having just, let's say, good technical cooperation with them, implementing projects, taking the reports and saying that everything is fine and the progress is good. And another approach is political, which is coming from Arab Spring and many other factors, and with, I would say, partial failure of European neighborhood policy or the first stage of it. And this is that indeed there should be mechanism to assess the situation and the progress, the credible mechanism. You use very proper word, credible conditionality. So I really do not know which of these two trends will win. And maybe for some countries, more successful will be the political approach. For the other countries, the winner will be the bureaucratic approach. I still do not have a clear answer to that. And that is why we in the Civil Society Forum try to become a factor that will strengthen and that will push for let's say, this political approach towards conditionality and achieving really the implementation of this deep democracy concept and more for more formula. Thank you.
Vielen Dank, Herr G.G. Schietze ist mehrmals angesprochen worden. Ich gebe Ihnen deswegen eine Minute mehr. Okay?
It's a real challenge to use this, I mean, limited time to address these questions. Nonetheless, I'm very much grateful for these questions. I'm not sure that I exactly understood the emphasis in the first question. I understood the topic, the constitutional change, but the what was the question? I'm not sure I understood. But let me try to comment on the constitutional changes. Maybe I will answer. Okay, please, go ahead.
Bitte am Mikrofon. Sonst haben wir keine Übersetzung für diejenigen.
I don't know. What I know is that according to these newly introduced changes in the constitution, which, by the way, will take effect only after the elections, he can make a decision to remain in power in new capacity. But whether he will make that decision or not, I don't know. It's still early. I can only cite one of his recent, I would not call it a statement, but in one of the interviews he mentioned this issue. He was asked on this in this regard. He said that the position of prime minister is not interesting for a person who happens to be a president. But without elaborating further, what does it mean? So before then, he was, I mean, silent on this issue, and he would not comment on his future plans. To what extent this, I mean, just cited his statement could be an answer to a question, I don't know. We have to just wait and see. A question about modalities. Yes, just for those who may not be aware of what we are talking about, this is a document of the Georgian government on the rules of all those subjects, not necessarily international, but also the of Georgians, Georgian legal entities or physical entities who would like to pursue any activity on the occupied territories. And there are sets of rules which needs to be followed. And one of those rules say that the project which include, which envisage travel, the Russian passport holders should not be allowed to travel, to take part in those activities. So only Georgia recognized IDs and travel documents should be used in that purpose. When they are printed, as soon as they are printed, then only those documents could be used for those willing to participate in those activities. Residents of Abkhazia and South Ossetia, and also this document says that all those who are willing to undertake any project, they need to first apply to the Georgian government. And in case Georgian government approves these activities, then only in this case these activities can be undertaken. So the Georgian government retains right of discretion, and which is something which is not, of course, liked very much, especially in the community of international organizations, those who have been working in the region for a long time, or those in the future who might want to jump in. But modalities is only one element of the Georgia's policy towards occupied territories. The Georgian policy stands for four pillars, one of which is this document. But the more important pillars are law on occupied territories, strategy towards occupied territories, and an action plan to implement the strategy towards occupied, plus these modalities. The essence of this policy is to target population in South Ossetia, ignoring de facto administrations, essence of this policy is to bind back South Ossetia and Abkhazia to Georgia without letting them to de-isolate themselves towards the Western world. So this is seen in Sukhumi and Tsin Valley as a very restrictive policy, and they don't want to engage on these terms with Georgia, to be engaged on Georgia's rules, and that's why they're turning back to any initiative coming from Tbilisi. That's why Georgian strategy and action plan is not working. But to my knowledge, so far, whatever projects have been or are being undertaken in Abkhazia, going through the existing rules which are set in the modalities, so far none of these projects have been blocked by Georgian government. So Georgian government has never used this right of discretion. But on the paper, this right of discretion is there. But as it comes to the travel issue, the Abkhaz and South Ossetians are still traveling on Russian passports because Georgian IDs and Georgian travel documents are not printed. Why are not printed? I don't have the first source information, but I can guess. Because the travel documents are not agreed by international foreign governments, who then, instead of Georgian passport or Russian passport, should border guards, for example, German border guards, should accept those IDs. And for security reasons, this consent is not given to the Georgian government. That's why those documents are not printed so far. So that article in modalities is not working because non-existence of Georgian travel documents. But this does not mean that the West and EU in particular cannot or should not develop its own vision and own strategy towards Georgian conflicts. Georgian invented or Georgian designed rules of the game, but this does not mean that there could not be alternative or or a complementary strategy with which we could enforce or reinforce the initiatives aimed at confidence building. For example,
no, I have to ask it to be a bit shorter, because otherwise I have to shortcut here.
Okay. Now I'm going to the next question. One more question was left. Search for identity. Well, it's a good question. Again, trying to be short, I would remind you that first Georgia became independent. The new government of the first president, in his view and in view of the elite of those times, Georgia needed to be for Georgians. Well, and the very nationalistic policies led to the ignition of the conflicts in South Ossetia, first and foremost, and then to South Ossetia. Of course, they were instigated from the outside, but local nationalistic policies, which at those times identified Georgia as a Georgia for Georgians, in self-isolated, within just the Caucasus. There was no talks about EU or Western orientation. So that was the first attempt of self-identification. Then Georgia became member of CIS. Georgia became member of UN, OSCE, or any international organization you can imagine. But when you looked at the map, Georgia was on one hand part of the southernmost part of the CIS, or southern eastern part of wider Europe, or northern part of greater Middle East, or the Caucasus was mentioned together with Central Asia. Caucasus, Central Asia, Central Asia, Caucasus. So sometimes we were called the Trans-Caspian. So this was something which would not contribute to the clearness of the identification. But most importantly, when we talk about Georgia's Western vocation, Western orientation, which, by the way, started from the mid-90s, and already by the late 90s, Georgia was the most so-called pro-Western countries in the region. And still today, Georgia retains these foreign policy orientation goals, such as NATO integration, EU integration, and so on. The criteria of being Western oriented is not just declaring your orientation or providing troops for ISAF in Afghanistan. You really need to have the Western style institutions in place. The advantage of Georgia is that Georgia is very susceptible to Western values. But as it comes to the real building of the institutions, then Georgia still needs to pass the test. And the upcoming elections, we have never, as I said already, we never had full-fledged democratic elections in our history. So upcoming elections would be one of those tests. So when it comes to the identity, and if we claim to have a Western identity, then we need to pass this test. But at the same time, we're Caucasians with our Azeri friends and Armenian friends, and Caucasus brings in its own flavor to the to your Western orientation. So we really need to finally identify ourselves, who we are, where we are going, and what resources do we need to use in order to pursue that goal. Thank you.
Vielen Dank. Vielen Dank für diesen. Und ich erinnere mich an, Herr Jelinoshoff hatte eine Frage bekommen. You received one question about whether the Karabakh conflict is a religious conflict, whether or not.
Thank you very much. It's very interesting questions about the role of religious in this Karabakh conflict, because I remember that 20 years ago, when Karabakh conflict started, Armenian side says that it's a confessional conflict between the Christian Armenian and Muslim Azeri, but we say no, it's an ethnic conflict. It's interesting, this period published many articles, not in Armenia, also in pro-Armenian groups in Russia, for example, Starovoitova and other groups. But now situation changed. Now Armenian says that it's an ethnic conflict, but we say it's not, it's confessional, now and in future. Because, as I say before, political climate and public opinion in Azerbaijan change, of course. And today, who believe that future our conflicts with Armenia in this conflict, religious play a big role? of course, first new generation, not my generation. My generation, generation of atheists. For my generation, religious factor, it's only factor of our identity. We are Muslim, part of Muslim civilization, it's not enough. But for new generation, we look at another kind of picture. The new generation thinks that why we don't know about the solution of Karabakh conflict? Because they think Christian West support to Christian Armenia, we are Muslim. That's why. And another side, thousands of other today fighting in Afghanistan, in Pakistan, in Chechnya, and new generation. And I forgot about the role of internet for our society. For example, when we say about the pro-Western parties, they're having in Azovia today around the 10 internet site, website. Religious group having around the 40, and three of them, it's a radical Wahhabi from Afghanistan, from Pakistan, and in Azeri and Russian language, with video Rolex or YouTubes, and they said, no, it's a good experience for us for future conflict against Armenians in the Karabakh conflicts. That's why today, yes, we must say about the change of opinion first among the new generation of Azeri. Thanks.
Vielen Dank für diesen interessanten Aspekt und die Frage der, der Umkehr eigentlich der Vorzeichen in dieser in diesem religiösen oder nicht religiösen Blick auf diesen sehr alten Konflikt. Herr Dr. Halbach, Sie hatten auch zwei Fragen, denke ich. Bitte schön.
Ja, da war zunächst die Frage, wie können wir das Verhältnis zu Russland vom Nullsummenspiel wegbringen? Das ist eine ganz wichtige und sehr schwierige Frage. Denn dieses Nullsummenspiel ist von vielen Seiten errichtet worden. Nicht? Das ist nicht nur russische Perzeption, sondern Gerhard Erler hat heute auf Brzezinski hingewiesen mit seinem Great Chess Game. Das taucht immer wieder auf in amerikanischen Kommentaren, etwa zu Georgien, nicht? Nicht? Und das Verhältnis zu Russland. Es wird immer wieder herbeigeredet und es ist sicherlich sehr, sehr schwer, davon wegzukommen. Dabei gäbe es natürlich die Möglichkeit, mit Russland gemeinsam die Sicherheitsherausforderungen, die von dieser Region ausgehen, zu erkennen und zu sehen. Auch die Schnittstellen zwischen Nordkaukasus und Südkaukasus besser in den Blick zu fassen. Nicht mit einem Russland, das, wie gesagt, eine sehr, sehr merkwürdige, widersprüchliche Position in diesem Kaukasus einnimmt. Nicht mit dem Anspruch auf Einfluss im Südkaukasus und offenbar der völligen Unfähigkeit, seinen eigenen Nordkaukasus in den Griff zu bekommen. Mehr und mehr Russen gehen laut Meinungsumfragen dazu über, diese Region überhaupt abzustoßen und zu sagen, was haben wir überhaupt noch mit diesen kaukasischen Föderationssubjekten zu tun. Hier wäre eigentlich jede Menge Raum für die Erörterung gemeinsamer Sicherheitsinteressen zwischen EU und Russland in einer Region, die an beide Seiten Herausforderungen stellt. Und es hat es ansatzweise gegeben. Ich denke etwa zurück an die Entwicklung im Pankisi-Tal Anfang des letzten Jahrzehnts. Da wurde von Russland der Kontrollverlust Georgiens über diese Schnittstelle zwischen Georgien und Tschetschenien beklagt. Und es war ein wesentliches Moment dafür, dass amerikanische Unterstützung für den Aufbau von Sicherheitskräften, für die Modernisierung von Sicherheitskräften in Georgien aufgenommen wurde, mit der sogenannten GTEP. Mission der Georgian Training and Equipment Program. Kurz später hat Russland das natürlich wieder in ein Nullsummenspiel eingeordnet, nicht in einen auswachsenden amerikanischen Einfluss im Kaukasus. Ganz ähnlich war es in Zentralasien. Nicht nach 9/11 war Russland durchaus bereit, zunächst einmal westliche Militärbasen, westliche Stützpunkte in Zentralasien zu akzeptieren. Damals sagte ein Präsidentenberater, besser Amerikaner in Usbekistan als Taliban in Tatarstan, in einer völlig übertriebenen Version von islamistischer Aggression gegen den postsowjetischen Raum. Wenig später war es genau wieder umgekehrt. Da wurde wieder das Nullsummenspiel hervorgekehrt. Nicht? Da wurde gesagt, die müssen geschlossen werden, die müssen befristet werden und so weiter. Also sehr schwer, dieses Nullsummenspiel zu überwinden, aber es gäbe argumentativen Raum dafür, mit Blick auf die Sicherheitsherausforderungen im Kaukasus. Dann von Herrn Kaufmann die Frage Transnistrien, Bergkarabach. Ich Ich wollte damit jetzt nicht Kritik an dem Meseberg oder Meseburg, Meseberg-Prozess üben. Es hat sicherlich eine gewisse Rationalität, dass man sich dieses Konflikts zunächst einmal annimmt. Es ist der Europanächste, es ist der wahrscheinlich am ehesten lösbare, wenn man auf die Gewaltdimension schaut, die Transnistrien deutlich unterscheidet von Karabach oder auch von Südossetien und Abchasien. Und wenn man sich auf die Möglichkeiten mit Russland darüber auseinanderzusetzen schaut. Ich sehe allerdings keinen großen Fortschritt in diesem Meseberg-Prozess. Karabach kann aber dann nicht das Gegenmodell sein für totales Nullengagement der EU. Nicht? Das schließt auch an die Frage, die Herr Mecke gestellt hat, was sollte man dem neuen EUSR, dem neuen Sonderrepräsentanten der EU mit auf den Weg gehen. Zunächst einmal bin ich froh, dass es den überhaupt jetzt gibt, denn es gab irritierende Signale aus Brüssel in Bezug auf diese Position von Lady Ashton, die dann dachte, diesen Posten überhaupt einzustampfen, was ein irrsinniges Signal an diese Region ist, weil der war tatsächlich, hatte in seinem Mandat nun tatsächlich auch diese Konfliktbearbeitung. Peter Semneby kann fragen, wie weit mit Erfolg und so weiter, aber er hat sich der Sache angenommen. Was dem neuen Mann auf die, welcher Ratschlag, sollten wir Konfliktbearbeitung jetzt trennen von den anderen Themen, von wirtschaftlichen, politischen? Ich glaube, das können wir gar nicht. Ich glaube, die ungelösten Regionalkonflikte funken in alle Politikbereiche hinein, die wir ansonsten auf der Agenda haben. Ob das der südliche Transitkorridor ist, nicht? Der durch Blockaden, Grenzblockaden und so weiter, die aus dem Karabach-Konflikt resultieren, gesperrt werden. Ob das die Demokratisierungspolitik ist, diese Regionalkonflikte hijacken die Innenpolitik dieser Staaten. Nicht? Das ist alles, ob das Liberalisierung der politischen Systeme ist. In all diese Bereiche funken die ungelösten Regionalkonflikte hinein. Und von daher können wir es nicht trennen, auch bei der Hilflosigkeit gegenüber der Lösungsperspektive dieser Konflikte. Konditionalität. Ich bin kein Experte für die Frage, das ist ein sehr umstrittenes Thema, auch in der Entwicklungspolitik und so weiter. Aber die östliche Partnerschaft hat ja zumindest so ein Konditionalitätsmotto da drin, more for more, was dann auch heißen müsste, less for less. Das wäre zum Beispiel eine Frage an Aserbaidschan, nicht? Die wahrscheinlich nicht beantwortet wird, wenn man dieses Land nur durch den Energiefokus wahrnimmt. Nicht? Dann setzt man sich natürlich und durch diesen Energiefokus es auch im Prinzip unmöglich macht, more for more oder less for less anzubieten, denn man versetzt Aserbaidschan in die Selbstwahrnehmung einer Geberrolle gegenüber der EU. Nicht? Und die ist schon sehr ausgereift in der politischen Elite in Baku, die da sagt, was habt ihr uns denn hier zu belehren? Nicht? Wir sind doch im Besitz der Ressourcen, die ihr haben wollt. Nicht? Und das führt dazu führt es, wenn man diese Frage mit den Ressourcen und so weiter zu übertrieben darstellen und den Eindruck erweckt, als sei Europa wirklich existenziell abhängig von den kaspischen Ressourcen. Und wenn diese gesamte Frage des südlichen Korridors und so weiter zu stark geopolitisiert wird.
Ja, Herr Dr. Boden hat jetzt gleich nochmal das Wort, um auch die Fragen zu beantworten. Zugleich muss ich diejenigen, die noch auf der Liste stehen, um Verständnis bitten. Nicht, dass das Podium keine Überstunden machen möchte, aber die Küchentechnik hat ihre Grenzen und wir haben schon eine halbe Stunde um Geduld gebeten. Deswegen bitte ich alle Fragen dann, die noch offen geblieben sind, bitte ich erstens um Entschuldigung, weil ich versprochen hatte, die auch dranzunehmen. Aber nachdem die Antworten so ausführlich und spannend ausgefallen sind, ging es leider nicht anders, aber die Fragen auf das Mittagessen zu verlegen. Und Herr Dr. Boden, Sie haben jetzt tatsächlich die Möglichkeit, nicht nur offene Fragen zu beantworten, sondern auch noch ein Schlusswort zu sprechen. Bitte schön.
Nein, keinesfalls. Aber ich dringe auch zum Mittagessen. Ich will aber doch zwei Ergänzungen noch geben zu den Fragen, die hier Herr Halbach ja im Wesentlichen beantwortet hat, zum Nullsummenspiel. Das ist natürlich ein unseliges Erbe aus der Sowjetunion. Und das spielt nach wie vor eine Rolle. Und es spielt besonders eine Rolle bei den Militärs. Die Militärs ich habe das immer wieder festgestellt, betrachten Abchasien unter dem Gesichtspunkt 200 Kilometer schwarzes Meerufer. Strategisch. Nichts als das. Und also da ist das noch vorhanden. In anderer Hinsicht würde ich sagen, haben wir es heute weitgehend, aber doch mit subtilerer auch russischer Diplomatie zu tun. Es gibt einen sehr eingehenden Informationsaustausch zwischen Russland und der EU. Es gibt ja Gipfel, es gibt in Brüssel laufende Kontakte und Sitzungen auf jeder Ebene. Und ich meine, Russland erkennt sehr wohl auch einen gewissen Vorteil in der EU-Tätigkeit im Kaukasus. Zum Beispiel EUMM. Da gibt es eine Art von Zusammenarbeit mit den Russen. Weil die Russen denken, also das ist natürlich von ihren Interessen wieder gesehen, sie könnten dadurch darauf einwirken oder Kontrolle, in irgendeiner Weise Kontrolle ausüben auf das, was die georgischen Sicherheitskräfte auf der georgischen Seite der administrativen Grenze machen. Aber es gibt gemeinsame Interessen auch der Russen in der Hinsicht, dass man eben Ruhe schaffen will an dieser an den Waffenstillstandslinien. Und da gibt es eine Art von Zusammenarbeit durchaus auch mit den Russen. Und im Übrigen gilt das Wort, mit den Russen ist EU-Tätigkeit immer noch sehr viel lieber als US-Tätigkeit. Und das gilt ganz sicherlich gerade auch in Georgien. Zum neuen Beauftragten der EU. Also ich habe ihn noch nicht kennengelernt, aber ich sehe ihn demnächst in Brüssel. Da werde ich ihm gerne meine Liste geben. Aber ich bin Privatmann und das ist eine Einsicht, die sich also gründet auf meine sozusagen vergangene Tätigkeit und auf die Analyse der jetzigen Zeit. Das sind keine Fragen, die nicht schon bekannt sind. Im Übrigen muss man darauf hinweisen, dieser Mann hat kein Verhandlungsmandat. Er hat eine wichtige Funktion, aber er hat kein Verhandlungsmandat, sondern er ist praktisch Briefträger weitgehend zwischen den politischen Führungsspitzen der Kaukasusländer und Brüssel und kann natürlich durch seine Berichte, sehr eingehende Berichte, sehr substanzreiche Berichte, sehr wohl Einfluss ausüben auf die gesamte Politik, die in Brüssel gemacht wird.
Ganz herzlichen Dank. Die Diplomatie als Briefträger, das ist sicherlich ein Stück Understatement. Etwas größer sind die Verdienste derjenigen, die da sehr wichtige Arbeit leisten, dann ja doch. Wir hoffen, dass diese Arbeit in Brüssel, überall in der Welt, aber vor allen Dingen auch vor Ort sehr erfolgreich weitergeführt wird, dass die vielen Probleme, die hier auch heute in der Podiumsdiskussion wieder aufgeleuchtet sind, hoffentlich in historischer Zeit gelöst werden können und vor allen Dingen nicht zu neuen gewaltsamen Konflikten führen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Die Studie liegt draußen in englischer und in russischer Sprache aus. Die Friedrich-Ebert-Stiftung lädt jetzt noch zu einem gemeinsamen Mittagsimbiss ein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den 5 Referenten, die nicht nur vom hier aus Berlin und der Umgebung, sondern eben auch respektive insbesondere zu meiner rechten Seite aus ihren Heimatländern extra für den heutigen Tag hier angereist sind. Ich denke, Ihre Fragen und Ihr Interesse haben diese große Mühe gerechtfertigt. Trotzdem nochmal ganz herzlichen Dank dafür, für die Initiative zu diesem Buch und für die Einladung an uns alle heute darüber zu sprechen. Ich denke, das wird fortgesetzt werden. Haben Sie recht herzlichen Dank.